Es ist ein Vorrecht, wenn man auch wirklich tätig sein darf in einer Arbeit wie am Taunhof oder wie auch immer hier mit dabei sein darf, weil Gott nie etwas tut, ohne daraus auch etwas entstehen zu lassen. Und manchmal, wie gesagt, kann es gut sein, dass du dich auch investierst irgendwo, in welchen Bereichen auch immer, in deiner Gemeinde, im Freundeskreis, wo auch immer es ist, und du hast das Gefühl, du bist beim Geben und beim Tun, aber es kommt nichts zurück oder es entsteht nichts, aber das stimmt nicht. Und wenn wir das nur hören könnten manchmal, was im Himmel sich oft tut an Freudengesängen und Freuden, die manchmal nur Gott sieht, diese Früchte, die aus deiner Arbeit, aus deinem Leben entstehen, die du und ich manchmal gar nicht wahrnehmen. Wir würden vielleicht manchmal noch motivierter hineingehen in den Alltag, weil wir wissen, Gott ist am Wirken. Und wir haben einen lebendigen Herrn Jesus, der auch heute am Wirken ist, und zwar in deinem Leben. Nicht nur hier in diesem Saal, sondern egal, wo du bist. Und das darf ich mir auch immer wieder bewusst machen, zu wissen, ich lebe mit einem Herrn Jesus, der jeden Tag am Leben und sich am Leben erfreut und sich an uns erfreut und da wirklich am Wirken ist. Darauf dürfen wir immer vertrauen. Und das soll uns auch Mut geben, voranzugehen. Ich möchte euch aus dem Galaterbrief aus dem 6. Kapitel die Verse 7 bis 10 vorlesen und vor allem auf 2, 3 Verse da kurz eingehen. Da sagt der Apostel Paulus zur Gemeinde: Täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, dem Geist Gottes zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun oder das zu tun, was gut ist, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Er sagt hier: Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Wir ernten, was wir sehen. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Da kam ein LKW-Fahrer. Gibt es LKW-Fahrer hier in diesem Raum? Na? Kam ein LKW-Fahrer müde nach seiner Reise zu einer Raststation, er will sich erfrischen, er will sich ein Essen holen, er will einfach seine Ruhezeiten einhalten und bestellt seinen Hamburger mit seinen Pommes und Cola und Kaffee oder was immer er getrunken hat, setzt sich ganz gemütlich an die Bar und das Essen wird ihm serviert, der Kaffee wird ihm serviert und kaum hat er begonnen zu essen, kommen drei so kräftige, starke, bärtige, tätowierte, langhaarige Männer auf ihn zu, so Harley-Davidson-Typen, so Hells Angels-Typen, und sehen den da ganz gemütlich alleine sitzen und essen, und die machen ihm ein bisschen das Leben schwer und rempeln ihn so an und sprechen ihn blöd an, und dann einer schnappt sich ein paar Pommes von seinem Teller und der zweite, der schnappt ihm den Hamburger weg und beißt runter, der dritte nimmt seinen Kaffee und trinkt ihn aus und immer blödeln sie herum und machen ihm wirklich das Leben ein bisschen schwer da. Aber der LKW-Fahrer sagt nicht viel. Und jetzt, wo seine Pommes mehr oder weniger weg waren und der Kaffee ausgetrunken war, von den anderen drei Typen, steht er auf, ohne ein Wort zu sagen, legt das Geld auf die Bar. Die Kellnerin nimmt das Geld ganz erstaunt. Er geht raus, setzt sich in seinen LKW und fährt wieder weg. Und die Kellnerin kann es überhaupt nicht glauben, dass er das einfach so hinnimmt, und sieht ihm noch beim Fenster zu, wie er so wegfährt. Und die drei Typen lachen ganz siegessicher und sagen noch zu der Kellnerin, was das für ein Weicher ist. So ein Weicher haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Was denkst du? Sagen sie zur Kellnerin. Und als die Kellnerin so zum Fenster rausschaut und beobachtet, wie der LKW-Fahrer wegfährt, sagt sie, ob er ein Weicher ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass er ein grottenschlechter LKW-Fahrer ist. Denn gerade beim Wegfahren hat er drei Harley-Davidson plattgefahren. Wir ernten immer, was wir sehen. Ob gleich oder später, das ist immer die Frage dann. Wenn Paulus hier über dieses Nicht-Müde-Werden spricht und über das, dass wir im Geist Gottes leben, wir lesen das eigentlich in diesem Kontext auch aus Galater 5 heraus, wo er über den Heiligen Geist spricht und über die Geistesfrüchte spricht. Und er sagt uns eigentlich hier in diesen paar Kapiteln, spricht er eigentlich darüber, was es heißt, wirklich im Geist Gottes zu wandeln. Und er sagt uns eigentlich, wenn ein Mensch mit Jesus Christus unterwegs ist, wenn er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und sein Leben nach Jesus ausrichtet, wenn sein Leben durch den Heiligen Geist bestimmt wird, dann werden daraus Früchte entstehen. Ob wir die immer sehen oder nicht, aber es werden daraus Früchte entstehen. Und er nennt hier ja in Galater 5, in Vers 22 und 23 diese 9 Eigenschaften, die er eigentlich als eine Frucht des Geistes beschreibt. Und da sagt er hier, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Das, was Gott tut in unserem Leben. Und wir wissen, weil das Wort uns das sagt und viele von uns das auch immer wieder erleben, ich auch, nicht immer, aber immer öfters, Gott sei Dank, ist das genau diese Frucht auch immer wieder in uns reifen darf. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt, dass Gott diese Früchte oder diese Frucht und diese Eigenschaften in uns bewirkt, ist eine Sache Gottes und wir wissen das. Aber die Frage, die wir uns heute stellen dürfen, ist die, wozu will Gott in unserem Leben diese Eigenschaften, diese Frucht oder Früchte überhaupt hervorbringen? Wozu? Ich bin ja als Kind auch auf einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen bei uns mitten in Österreich und wir hatten zwar wenig Kühe, aber dafür viele Bäume, Obstbäume, Äpfel, Birnen, alles mögliche, Kirschen. Und ich musste dann immer wieder rausgehen, um diese Früchte einzusammeln. Das war immer eine Qual für mich. Da bist du den ganzen Tag immer nur am Boden herumgekrochen und hast dann irgendwann einmal diese Äpfel und Birnen da wieder reingebracht. Gott sei Dank hat meine Oma dann gleich immer wieder frischen Apfelstrudel gemacht. Das war schon mal gut. Aber die Kirschen sind meistens nicht bis ins Haus gekommen. Die habe ich dann schon vorher zusammen gegessen. Das war nicht so mühsam. Aber diese Früchte, die wir eingesammelt haben, die haben ja auch immer wieder einem bestimmten Zweck gedient. Genauso auch wie die Geistesfrucht. Jede Geistesfrucht, die Gott in dir hervorbringt, bringt er ja zu einem bestimmten Zweck hervor. Und auch wenn manches Leben, gerade manche Frauen vielleicht unter uns, vielleicht auch ein paar Männer, und gerade auch um die Weihnachtszeit, lieben wir es ja, aus Früchten bestimmte Dekorationen zu gestalten und überall im Haus hängen dann Äpfel und Orangen oder sonst was herum. Riecht auch ganz gut, ist ja wunderschön. Aber wenn es um die Frucht des Geistes geht, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott diese Früchte nicht dafür hervorbringt, dass sie unser Leben dekorieren. Manchmal haben wir so ein bisschen eine eigenartige Vorstellung vielleicht, wenn es darum geht, dass Gott in uns etwas bewirken möchte, nämlich die Frucht des Geistes hervorbringen möchte, damit diese Frucht, diese Eigenschaften, von denen Paulus spricht, mein Leben dekorieren. Und dass ich vielleicht irgendwann mal sagen kann oder andere auf mich schauen können, schau mal, ich bin so ein liebenswerter Mensch, ich habe so viel Geduld, ich bin so liebenswert wie auch immer, was für ein toller Hecht ich nicht bin. Es macht eigentlich wenig Sinn zu sagen, ich habe so viel Liebe zu mir selber, ich habe so viel Liebe, ich weiß gar nicht, was ich mit dieser ganzen Liebe anfangen soll und ich bin so freundlich und gütig und zu meinen Nachbarn sage ich dann, hey, du Sack, du geh von meinem Grundstück runter und fass mein Auto nicht an. Ach, ich bin so gütig und so liebenswürdig zu mir selbst. Das würde ja wenig Sinn machen. Gott lässt ja diese Früchte in unserem Leben wachsen, damit genau diese Früchte zur Nahrung dienen für andere Menschen, nicht für mich in erster Linie, für andere Menschen. Deshalb sagt Paulus ja, lasst uns jede Gelegenheit nützen, allen Menschen Gutes zu tun Wen? Mir selbst? Nein, allen Menschen, vor allem aber auch unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Das heißt, der Apostel, genauso wie Jesus ja schon zuvor, gibt uns hier eigentlich einen Auftrag. Ein Leben als Christ ist auch ein Leben in Verantwortung. Und zwar die Verantwortung, andere Menschen zu Jesus hinzulieben. So ein Leben zu leben, dass Gott in mir wirken kann, damit andere Menschen durch mein normales Leben als Christ andere Menschen auf Jesus aufmerksam werden und durch diese Liebe Jesu den Weg zu Gott finden. Andere Menschen zu Jesus hinzulieben, das ist eigentlich unser Auftrag. Und die Frucht des Geistes, das Gute, das aus unserem Leben, unserer Beziehung zu Jesus entstehen soll, soll er genau zu diesem Zweck dienen. Und das nicht nur mit Worten, sondern vor allem auch durch Taten. Wir wollen heute ein bisschen über Taten sprechen, nicht nur über gute Worte sprechen. Es ist ja immer leichter, über Dinge zu reden, als das dann wirklich umzusetzen. Ist auch für mich immer wieder eine der größten Herausforderungen, nach Hause zu gehen, nach einer Bibelarbeit oder einer Predigt und dann genau das zu Hause bei meiner Frau und meinen zwei Kindern umzusetzen, was ich vielleicht gerade zuvor noch gepredigt habe. Es ist immer eine gute Schule für jeden Prediger oder Bibellehrer, wenn er auch Frau und Kind zu Hause hat und dann versucht, das umzusetzen, was er anderen versucht zu erklären, wie sie ihr Leben leben sollen. Und wenn du wissen willst, ob ein Prediger authentisch ist zu dem, was er sagt, frag mal seine Frau. Noch besser, frag seine Kinder. Die sind noch ehrlicher als die eigene Frau. Die Frauen sind meistens noch diplomatisch. Die helfen noch irgendwie zum Mann. Aber die Kinder sind da ehrlich. Ist immer gut, wenn man das dann tut. Und es gibt tatsächlich Tage auch in meinem Leben, da fällt es mir leichter, über etwas zu reden, was die Bibel sagt, als das wirklich auch zu praktizieren. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile fast 24 Jahre verheiratet, habe mit 15 geheiratet, nein, ist ein Scherz, schau noch nicht, bin schon etwas älter, trotzdem jung geheiratet. Aber es gibt Tage, wenn ich so richtig gut drauf bin, ja, und alles mal glatt läuft und ich zu Hause bin und mir meine Frau immer wieder über den Weg läuft, kann es schon mal vorkommen, dass ich meiner Frau mehrmals am Tag zurufe, Mausel, ich liebe dich. Meine Frau ist meine Mausel, gell? Also eine kleine Maus, ist auch einen Kopf kürzer als ich. Und deshalb ist sie nicht meine Maus, sondern meine Mausel. Gell? Ihr Schwaben habt ja so Ausdrücke. Gell? Bei mir ist sie die Mausel. Wie würdet ihr sagen? Mäusle oder sowas? Ja, Mäusle. Kommt immer noch ein E hinten dran. Und dann kann es mal sein, dass ich so irgendwie, das schon ernst meine, ich meine das natürlich auch ernst und ehrlich, wenn ich das sage, aber dann kann es mal sein, dass sie irgendwie den Eindruck habe, sie hat mich nicht gehört. Und dann kann es sein, dass ich hier nochmal sage, Maus, jetzt muss ich dann Maus sagen, weil vielleicht hat sie nicht das ernst genommen. Ich wollte nur wissen, dass du weißt, dass ich dich liebe. Und kommt wieder keine Reaktion. Dann denke ich mir, irgendwas stimmt nicht. Und dann versuche ich es ein drittes Mal und sage, Schatz, ja, jetzt muss man da ein bisschen förmlicher werden. Schatz, ich will nur, dass du das auch gehört hast und ich meine es auch ernst, ich liebe dich. Auch noch nach 23 Jahren. Und dann kann schon mal sein, dass sie dann zu mir sagt, na und? Wann hast du mich das letzte Mal zum Essen ausgeführt? Gestern übrigens. Wann hast du mir das letzte Mal Blumen nach Hause gebracht? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Wann bist du mit mir das letzte Mal zu Ikea gefahren? Es ist immer der größte Liebesbeweis, wenn ich mit dir zu Ikea fahre, weil sie weiß, wie sehr ich das hasse. Liebe muss auch Opfer bringen, ja, und Ikea ist immer so ein Opfer für mich. Aber sie liebt es, stundenlang im Ikea alles Mögliche anzuschauen, was wir nicht brauchen und trotzdem kaufen. Aber was sie mir eigentlich sagt, ist, es ist schön, dass du mir das immer sagst, aber entstehen aus deinen Worten auch Taten? Entsteht aus deiner Liebe auch etwas, was ich dir abspüre? sind da auch Früchte, die daraus entstehen. Das ist nämlich genau das, was Jakobus auch sagt, später dann Jakobus 2, wenn er sagt, es ist eigentlich Glaube, der tot ist. Glaube ohne Werke ist toter Glaube, sagt Jakobus an einer Stelle. Und da meint er ja nicht, dass es keinen Glauben gibt, sondern dass der Glaube eigentlich nutzlos ist. Die Amerikaner haben ja da so einen guten Ausdruck, wenn sie zu einer Batterie, die leer ist, sagen, the battery is dead. Die Batterie ist tot. Wir sagen das ja normal nicht, oder? Wir sagen, die Batterie ist leer, aber tot, kann eine Batterie sterben? Aber so sagen es die. Aber eigentlich ist es genau das, was Jakobus hier sagt. The battery is dead. Der Glaube ohne Werke ist tot. Er ist zwar vielleicht immer noch da, aber es entstehen keine Werke, sprich der Glaube ohne Werke ist unbrauchbar, wie eine leere Batterie. Wenn aus diesem Glauben, aus unserer Konfession, aus dem, dass wir sagen, Herr Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen, keine Werke entstehen. Und manchmal frage ich mich auch ganz ehrlich selbst, wenn ich in meiner stillen Zeit oder wenn ich auch in Bezug zu Jesus mal so richtig gut drauf bin, und sage von ganzem Herzen, Herr Jesus, ich liebe dich. Ob vielleicht Jesus auch manchmal zu mir ganz still und heimlich sagt, na und? Wann hast du das letzte Mal wirklich Qualitätszeit mit mir verbracht? Wann hast du das letzte Mal wirklich deinen Nächsten etwas Gutes getan? Anstatt auf deinen eigenen Nutzen zu schauen. Es ist ja immer das, was auch meine Frau oft wahnsinnig macht oder in den Wahnsinn treibt, wenn sie merkt, dass manchmal, vor allem unter Christen, aber nicht nur bei Christen, aber wenn oft gute Vorsätze immer nur in warme Luft verpuffen. Das treibt meine Frau immer zum Wahnsinn. Es geht alles nur in Reden auf, sagt sie dann immer. Ja, und da hat sie eigentlich manchmal recht. Ich war 7 Jahre lang fast in der Kirchenleitung bei uns in einer Gemeinde. Und sagt sie zu mir, was hat es verändert? Nix. Siehst du, geht alles nur in Reden auf. Ja, kann ich nicht mal argumentieren, eigentlich hat sie recht. Verpufft immer alles nur oft in warme Luft. Und wisst ihr, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil es ist ein bisschen auch unsere Generation, denke ich, oder unsere Zeit. Wir sind ja alle sehr engagierte Menschen, nehme ich mal allen. Wir wollen ja alle irgendwo die Welt retten. Ja, jeder will Tesla fahren und Stromautos fahren und so weiter, weil das ist ja gut für die Umwelt. Wir wollen alle die Welt retten, was auch gut ist, aber am besten von unserer Couch aus. Okay, so zu Hause, ja, vielleicht gibt es dann so am Smartphone noch irgendeine App, wo man sagen kann, die Weltrette-App oder so, weil dann brauche ich nicht vom Wohnzimmer rausgehen. Da brauche ich dann nur klicken und schauen, okay, welche App hilft, um die Welt zu retten und dann klicke ich mich da rein und vielleicht gibt es sowas auch. Es gibt ja so eine Save the Pet, glaube ich, oder? App gibt es ja auch, was immer das ist. Vielleicht gibt es auch so eine Save the World App. Okay. Das wäre natürlich das Einfachste. Aber wir müssen uns schon klar machen, die Welt können wir nicht verändern, indem wir auf der Couch sitzen bleiben, sondern indem wir rausgehen, Menschen begegnen und lernen, sie zu Jesus hinzulieben. Gemeinschaft mit ihnen zu haben, unseren Nächsten Gutes zu tun. Und es ist schön, wenn wir durch die Zeugnisse auch hören, dass es manchmal nicht die großen Dinge sind, sondern das ganz alltägliche Leben. Das beginnt bei mir, bei meiner Frau, bei unseren Kindern, bei meiner Familie, Arbeitskollegen und dann drüber hinaus. Einfach meinen Nächsten, wer immer der Nächste ist, Gutes zu tun. Es gibt eine Geschichte, ist auch schon ziemlich alt, aber da kam ein Pastor, Juan Carlos Ortiz heißt er, der hat vor vielen Jahren in Buenos Aires in Argentinien eine Gemeinde übernommen. Die Gemeinde war damals schon ziemlich groß, an die 300 Mitgliedern. Und er wurde dann berufen, diese Gemeinde zu übernehmen als Pastor. Und das ist jetzt schon viele Jahre her, aber es ist eine wahre Geschichte. Und diese Geschichte zeigt auch, dass nachdem dieser Pastor diese Gemeinde übernommen hat, er war ein sehr großer Evangelist, und diese Gemeinde wurde dann letztendlich zu der damaligen Zeit zu der schnellst wachsenden Gemeinde in ganz Lateinamerika. So wird es gesagt. Und innerhalb weniger Jahre sind sie von 300 Menschen auf über 1000 Menschen gewachsen. Und eines Sonntags war es auch so, da war der Pastor Ortiz wieder dran zum Predigen und er hat das Thema Liebe vorbereitet zum Predigen. Und er hat sich wunderbar vorbereitet, hat alles ausgearbeitet. Da gibt es ja in griechischen Wörtern, gibt es ja da viele Wörter für das Wort Liebe, Agape und Phileo und Eros und so weiter, wie sie alle heißen. Hat es wunderbar ausgearbeitet und wollte über diese Dinge predigen. Über 1000 Menschen im Saal. Und als die Musik zu Ende kam, wusste er, jetzt ist er dann bald dran zum Predigen. Und plötzlich verspürt er, hoppla, irgendwie hat er den Eindruck, dass das, was er jetzt vorbereitet hat, nicht dran ist zum Predigen. Das kann schon mal eine stressige Situation sein für einen Prediger, wenn du ungefähr eine Minute vorher merkst, irgendwie passt das nicht, was du vorbereitet hast. Habe ich auch schon ein, zweimal erlebt. Ist nicht angenehm. Aber er kam dann heraus, als er dran war, hat die Bibel aufgeschlagen und hat gesagt, Brüder und Schwestern, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er die Bibel wieder zugemacht und hat sich wieder hingesetzt. Und dann war Funkstille. Und dann hat jeder gedacht, was war das jetzt? Wann kommt die Predigt? Und keiner wusste, was los war und keiner wusste, was sie jetzt machen sollten. Ein paar Momente sind vergangen, er ist dann wieder rausgekommen, hat die Bibel wieder aufgeschlagen, hat gesagt, Brüder und Schwestern, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hat die Bibel wieder zugemacht und hat sich wieder hingesetzt. Wieder ein kurzes Raunen im Saal, keiner wusste, ist er jetzt nicht mehr ganz dicht oder was ist los jetzt mit ihm, hat er Alzheimer, hat er was vergessen, was ist los mit ihm? Und ein drittes Mal kommt er heraus und macht genau dasselbe. Und sagt nichts anderes als, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hat die Bibel wieder zugemacht und hat sich hingesetzt. Und es hat eine Zeit gedauert, aber irgendwann hat sich irgendwo im Saal jemand zu seinem Nachbarn hingedreht und hat gefragt, gibt es irgendetwas, was ich für dich heute tun kann, um dir die Liebe Gottes zu erweisen? Und dann der Nächste zum Nächsten und plötzlich ging es los. Und plötzlich haben sie verstanden, um was es geht. Und Pastor Ortiz hat gesagt, ich war stolz darauf, der Pastor zu sein von der damals schnellst wachsenden Gemeinde in ganz Lateinamerika. Aber er hat gesagt an einem Sonntag, ich bin am Friedhof vorbeigefahren hier zum Gottesdienst und habe gemerkt, der Friedhof wächst genauso. Wo ist der Unterschied? Er hat gesagt, wir haben begonnen mit 300 nicht liebenden Christen. Jetzt sind wir vielleicht über 1000 nicht liebende Christen. Was wir tun, sagt er, wir wachsen nicht, wir werden nur fette Christen. Weil wir nehmen zwar alles auf und erfreuen uns an einer guten Botschaft, lernen aber nicht, das auch wieder weiterzugeben. Interessanter Gedanke. Einige Monate später war es dann so, oder nach dieser Zeit, so erzählt es die Geschichte, es war über mehrere Wochen, ich glaube sogar ein paar Monate, wo er nichts anderes gepredigt hat, als liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und während dieser Zeit haben viele, Hunderte, ich glaube bis zu über 300 Menschen, haben sie in den darauffolgenden Monaten verloren, weil viele gesagt haben, wir sind doch nicht gekommen, um immer nur dasselbe zu hören, sondern wir sind ja gekommen, um eine lebendige Botschaft zu hören. Wir wollen ja Gottes Wort hören, eine lebendige Botschaft. Und alles, was der sagt, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sind sie gegangen und nie wieder gekommen. Aber diejenigen, die geblieben sind, haben gelernt, was es heißt, dass die lebendige Botschaft lebendig wird durch Menschen. Wir sprechen ja oft über die lebendige Botschaft, das lebendige Wort. Aber wo soll das Wort lebendig werden, wenn nicht durch dich und durch mich? Einige Monate später war Pastor Ortiz wieder dran zum Predigen und hat die Bibel aufgeschlagen und hat gesagt, Brüder und Schwestern, ich habe heute ein neues Wort für euch. Und alle haben sie applaudiert, endlich einmal was anderes als liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hat gesagt, Brüder und Schwestern, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst, hat die Bibel wieder zugemacht und hat sich wieder hingesetzt. Aber gesagt, diesmal hat es nicht so lange gedauert, wo jemand aufgestanden ist, zur Tür hinausgegangen ist, hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Hause gefahren, hat beim Nachbarn an die Tür geklopft und hat gesagt, gibt es irgendetwas, was ich für dich heute tun kann, um dir die Liebe Gottes zu erweisen? Wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn wir lernen zu lieben. Und lernen, dass das, was Gott sagt, auch ganz praktisch. Das ist das Schöne am Evangelium. Das Evangelium ist ja so praktisch. Wir haben nur gelernt, es sehr theologisch zu machen. Wir haben nur gelernt, sehr viel darüber zu diskutieren. Aber eigentlich ist es sehr praktisch. Und wisst ihr, der Glaube kann sehr viel bewegen. Glaube kann sogar Berge versetzen, heißt es. Aber es ist letztendlich die Liebe Gottes und die Frucht des Geistes oder durch den Heiligen Geist, der es schafft, dass aus diesen Worten auch Liebe wird, sprich Taten wird. Es ist der Geist Gottes, der uns bewegt, welche die Frucht des Glaubens auch wirksam machen kann. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Ich lese euch noch eine andere Stelle vor, Galater 2,10. Da heißt es, nachdem es heißt, wir sind aus Gnade errettet und nicht aus Werken, sagt er dann im Vers 10 der Apostel Paulus, denn wir sind Gottes Schöpfung. Aha, okay, das wissen wir. Wir sind Gottes Schöpfung, von Gott her erschaffen. Es heißt, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Wir sind eine neue Kreatur, sagt Paulus auch an anderen Stellen. Jetzt ist die Frage natürlich, wozu? Wozu hat Jesus uns neu geschaffen? Damit wir gute Taten ausführen, die er für uns oder für unser Leben vorbereitet hat. Wer wird sie ausführen? Gott? Nein, damit wir die guten Taten ausführen, die Gott für uns vorbereitet hat. Sagt der Apostel Paulus in Galater 2,10. Selbstverständlich weiß ich, dass ich ohne die Kraft des Heiligen Geistes und ohne Jesus Christus nicht das Geringste tun kann. Das weiß ich. Weil Jesus selbst auch sagt, ohne Gott kann er nichts tun. Jesus als Mensch war genauso abhängig vom Geist Gottes wie wir. Alles, was ich habe und das Gute, das aus mir entsteht, kommt allein von Jesus Christus. Das weiß ich. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Aber alle, die aus der Gnade Gottes erlöst sind, haben eine Verantwortung bekommen, nämlich Menschen Gutes zu tun, damit wir den Willen Gottes auch befolgen. Wie bei Jesus auch, der sagt, meine Nahrung, sagt Jesus selbst, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber was ist Gottes Werk? Was ist meine Berufung in dem Ganzen? Was ist jetzt Gottes Wille in diesem Ganzen? Für mich ganz persönlich. Aber das ist eigentlich die falsche Frage. Wir fragen immer nach der Berufung Gottes. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist die Berufung für mein Leben? Eigentlich sollte die Frage heißen, wie kann ich in der Berufung leben, die Gott mir bereits gegeben hat? Wo schenkt mir Gott Gelegenheiten, Menschen zu lieben, anderen Gutes zu tun? Denn seht ihr, nachdem Jesus, im Johannes 13 lesen wir das, auf seine Knie geht und seinen eigenen Jüngern die Füße wäscht, sagt Jesus, ich habe euch ein Beispiel gegeben, geh nun hin und macht es genauso. Dient einander, das ist die Berufung. Oder bevor Jesus in den Himmel zurückgeht, sagt er zu seinen Jüngern, geht hin und macht Jüngern, tauft und lehrt sie, was ich euch geboten habe. Denn ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Das ist unsere Berufung. Oder wenn du fragst, was ist das Wichtigste überhaupt im Leben, was ist das größte Gebot? Auch hier hat uns Gott eine klare Anweisung gegeben, wenn es heißt, liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzem Verstand, von ganzer Seele, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Berufung. Auf diese Berufung brauchen wir auch nicht zu warten, denn die hat Gott uns schon gegeben. Jim Elliot, der große Missionar und Märtyrer, hat selbst schon gesagt, die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. Das gefällt mir so. Und das stimmt, da zähle ich mich dazu. Ich brauche keine Berufung von Gott. Aber manchmal brauche ich einen Tritt in den Hintern von Gott, der mir sagt, jetzt geh hin und rede mit dieser Person. Das ist dein Nächster, das ist deine Nächste. Hilf ihn. Tu etwas Gutes. Zeige ihnen, dass du mein Jünger bist. Denn Jesus sagt, so werden andere erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr einander liebt. Ganz praktisch. Helft. Und wisst ihr, wenn wir so in unsere Gemeinden schauen, ich gehe von unseren Gemeinden aus, oder die ich kenne eure Gemeinden aller Voraussicht nach nicht. Aber bei uns Christen ist es eben auch so, wie schon meine Frau oft sagt, in vielen Gemeinden verpufft oft ganz viel Energie, dass wir uns über bestimmte Dinge streiten und über bestimmte Dinge diskutieren. Welche Rolle eine Frau in einer Gemeinde hat, wer was leiten darf und wer was nicht leiten darf, wie man jetzt richtig tauft oder nicht richtig tauft, wie man jetzt das Abendmahl feiern soll, ob man jetzt das nehmen soll oder jenes nehmen soll, welche Lieder man singen soll, ob Instrumente überhaupt gut sind oder nicht und vor allem welche Instrumente. Wir können ganz viel immer Zeit und Energie verbrauchen, um diese Dinge zu diskutieren. Und da sind wir auch gut darin. Das können wir alle gut. Und während wir in unseren Gemeinden über diese Dinge diskutieren, geht Jesus auf die Knie und wäscht uns unsere dreckigen Füße. Weil er sagt, ich möchte euch dienen. Aber während er vor uns auf die Knie geht, um uns zu dienen, sagt er nicht, diskutiert ruhig weiter. Streitet ruhig weiter über banale Dinge, die eigentlich unwichtig sind für Gott. Sondern er sagt eigentlich, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem folgt, tut, was ich für euch getan habe. Dient einander, helft einander, unterstützt euch einander und vor allem liebt einander. Denn was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan, sagt Jesus. Und wisst ihr, was mich an Jesus Christus am meisten fasziniert? Am meisten fasziniert mich an Jesus, dass noch nie in der ganzen Geschichte wir irgendwo erkennen, dass Jesus müde geworden ist, andere Menschen zu lieben. Nirgendwo. Noch nie lesen wir irgendwo, dass Jesus müde geworden ist, anderen zu dienen. Und seht ihr, Menschen können Gott verleugnen. Ja, das können sie und das tun viele auch. Oder ihn sogar verfluchen. Man kann Gott in Frage stellen oder ihn anzweifeln. Und auch das können wir gut. Man kann die Bibel ernst nehmen oder mit Füßen treten. Manchmal kämpfen wir ja mit Dingen, was die Bibel sagt. Aber wir können Jesus nicht davon abhalten, dich und andere durch dich zu lieben. Das können wir nicht. Denn das ist, wozu Jesus heute lebt. Und du kannst ihn auch nicht davon abhalten, andere Menschen zu erlösen, zu erretten, zu sich zu berufen. Aber wir können sagen, Gott, ich möchte Teil deiner Berufung sein. Ich möchte lernen, anderen von deiner Liebe weiterzugeben, denn ich weiß, du hast mich dafür berufen. Ob das in Deutschland ist oder in Afrika oder in Österreich, die haben es auch Not, wo auch immer. Unerreichte zu erreichen, hat etwas mit dem Tun zu tun. Hat etwas mit dem zu tun, dass wir uns auf den Weg machen. Und wisst ihr, ich bin fasziniert, wie viel Energie Menschen auch haben. Weltweit, allen voran in Europa, gibt es Klimaschutzbewegungen, die alle ihre Energie hineinsetzen, um nur unser Klima besser zu machen. Und das ist gut. Es ist auch unser Auftrag. Wir müssen endlich etwas tun, sagen sie dann. Wir müssen endlich etwas tun. Und das ist richtig so. Politiker rufen auf, wir müssen endlich etwas tun. Es geht uns ja so schlecht. Überhaupt in Deutschland und in Österreich. Es geht uns ja so schlecht. Wir müssen alles besser machen, weil es ist ja so eine Katastrophe. Wir sind ja alle so arm. Wir müssen endlich was tun. In anderen Ländern gehen Menschen auf die Straße, protestieren gegen die Regierung und sagen, wir müssen endlich etwas tun. Wir müssen etwas verändern. Friedensbewegungen sind unterwegs und sagen, wir müssen endlich was tun. Es kann doch nicht sein, dass es im 21. Jahrhundert immer noch Krieg gibt überall. Wir müssen endlich etwas tun. Aber was macht die Gemeinde Jesu? Was machen wir? Natürlich ist Klimaschutz wichtig. Gott hat uns diesen Auftrag gegeben, auf seine Schöpfung Acht zu geben. Aber irgendwann werden Himmel und Erde vergehen. Was ist dann mit den Menschen? Und egal, welche Regierung an die Macht kommt und sagt, wir müssen endlich was tun, aber solange sich alles nur um Macht und Geld dreht, wird sich wenig verändern. Und sich für den Weltfrieden einzusetzen, ist notwendig und ebenso ein göttlicher Auftrag, Menschen zu lieben, selbst unsere Feinde. Fridays for Future ist eine super Sache. Finde ich toll, welche Energie da reinfließt, in diesen Demonstrationen endlich etwas für den Klimaschutz zu tun. Aber ich frage mich, warum gibt es in der gleichen Dynamik und Kraft und Energie nicht auch zum Beispiel Sundays for Future oder Mondays for Future oder Gemeinden for Future? Menschen for Future, die lernen, nicht nur das Klima zu schützen, sondern Menschen zu Jesus hinzulieben. Gemeinden, die sich aufmachen auf den Weg und sagen, es gibt Nachbarn in unserer Nachbarschaft, Menschen in unserer Nachbarschaft, die haben noch nie das Evangelium gehört. Lass es uns ganz praktisch ihnen beibringen, indem wir ihnen helfen. Uns praktisch einsetzen. Es gibt zig Milliarden, über 7 Milliarden, fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich glaube, nicht mal ein Drittel oder so nennt sich Christen. Viele davon kennen Jesus nicht. Aber was machen wir dagegen? Als Menschen, die vielleicht Jesus im Herzen haben, hoffentlich Jesus im Herzen haben, und wo Jesus eigentlich etwas in uns, durch uns etwas bewegen möchte. Im 1. Johannes 3,18, da heißt es, da sagt Johannes, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis sein von unserer Liebe, die wir haben zu Jesus. Es kann natürlich sein, dass du sagst, boah, das hört sich ganz schön anstrengend an. Bin eh schon so müde für lauter Tun. Bin eh schon so müde für lauter sich engagieren. Das kann schon sein. Ich bin auch manchmal müde von meinem Dienst. Bin müde manchmal vor lauter Skifahren. Skifahren kann auch müde machen. War eine ganze Woche Skifahren, ist eine Katastrophe, da bin ich dann auch müde am Ende der Woche. Jetzt muss ich dann wieder jeden Tag mit den Schneeschuhwandern herumlatschen, mit den Schneeschuhen in den Tiefschnee bei Sonnenschein. Das ist zwar schön, aber es macht auch müde. Es kann schon sein, dass wir manchmal in unserem Dienst und in dem, andere Menschen zu lieben, müde werden. Aber deshalb heißt es ja auch, wo Paulus sagt, werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Hört nicht auf, Gutes zu tun, auch wenn ihr müde seid. Denn müde werden ist ganz okay. Müde werden ist eigentlich ganz okay. Gott hat nie gesagt, dass andere Menschen zu lieben nicht auch anstrengend sein kann. Andere Menschen kann so anstrengend sein, dass es Jesus sogar den Tod gekostet hat, andere Menschen zu lieben. Ja, es kann müde machen. Ja, es kann anstrengend sein, aber Gott hat uns auch nie gesagt, dass es einfach ist. Manchmal, wenn wir bei uns im Taunhof Leute haben, die vielleicht zum ersten Mal bei uns sind und dann zu so einer Wanderwoche kommen und dann gehen wir den Berg hoch und dann sind wir vielleicht so halb unterwegs, dann sind sie ganz erschöpft und müde und sagen, boah, das ist aber ganz schön anstrengend. Und wenn wir vielleicht dann irgendwann einmal am Gipfel angekommen sind, sagen sie, boah, das war jetzt aber richtig anstrengend. Also ob das noch alles richtig ist, also ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen, weil so anstrengend wie das war, das ist ja Wahnsinn. Dann sage ich, ja, so ist es halt manchmal beim Wandern, dass es auch anstrengend sein kann. Aber deshalb ist es ja nicht falsch. Das Einzige, was schief gelaufen ist, dass du vielleicht zu wenig trainiert hast zu Hause. Aber nicht, dass die Wanderung falsch war. Oder der lange Weg falsch war. Oder der steinige Weg falsch war. Müde werden ist ganz okay. Gott hat uns nie versprochen, dass wir nicht müde werden sollen. Aber Gott hat uns Folgendes versprochen. Jesaja 40, Vers 29 und folgende. Er hat gesagt, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Das kann sein. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Gott schenkt dir durch den Geist Gottes immer wieder die Kraft, andere Menschen zu lieben. Wisst ihr, wenn wir so in die Welt hinausschauen, merken wir, irgendetwas muss sich verändern. Denn so wie es in der Welt zugeht, ist es nicht gut. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Aber bete nicht dafür, dass Gott die Welt verändert, denn Gott verändert die Welt nicht. Das wird er nicht tun. Aber Gott verändert Menschen und Menschen verändern die Welt. Weißt du, so oft beten wir, dass Gott unsere Umstände verändert, dass Gott unser Umfeld verändert, dass Gott die Welt verändert. Aber wann hast du das letzte Mal gebetet, dass Gott dein Herz verändert? Dass Gott dein Leben verändert und zwar so sehr, dass du einen Unterschied machen kannst in deiner Welt, in deinem Umfeld. Bete nicht dafür, dass Gott die Welt verändert. Bete, dass Gott dich verändern darf und zwar so, dass Menschen durch dich zu Jesus hingeliebt werden. So wie du mit anderen Menschen lebst. Christsein kann so praktisch sein. Und so wie C.S. Lewis das gesagt hat, so oft wir einem anderen Menschen etwas Gutes tun, einfach nur, weil auch er ein von Gott erschaffenes Wesen ist, dann haben wir auf dem Weg zur christlichen Liebe einen Schritt vorwärts getan. Einfach etwas Gutes tun. Einfach, weil wir uns umschauen und merken, hier sind keine Ahnung, wie viele hunderte Menschen im Saal, jeder von ein gottgeliebtes Geschöpf, das es wert ist, geliebt zu werden. Auch von mir. Meinen Nächsten etwas Gutes tun. Ganz praktisch. Und oftmals ist es genau durch das, dass wir andere Menschen teilhaben lassen in unserem Leben, dass Menschen für Jesus begeistert. Und wenn Bernd mich gefragt hat, was hat mich so begeistert am Tauernhof, dann würde ich sagen, es ist genau das. Menschen haben mich, so bin ich übrigens auch zum Glauben gekommen, Menschen haben mich teilhaben lassen an ihrem Leben mit Jesus. Und das hat mich so begeistert und fasziniert, dass ich gewusst habe, es ist nur richtig, Ja zu sagen zu Jesus. Weil ich gesehen habe, was Jesus in diesen Menschen tut. Wir hatten letzte Woche eine liebe junge Dame bei uns, die kannte Jesus nicht. Die war auch zum allerersten Mal bei uns im Tauernhof. Und am Ende der Woche hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Nicht, weil wir sie angepredigt haben. Nicht, weil wir gesagt haben, jetzt mach mal und jetzt sag mal Ja zu Jesus. Überhaupt nicht. Wir haben sie teilhaben lassen an unserer Gemeinschaft. Und sie war so fasziniert. Und sie hat die Liebe Gottes zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben gespürt. Einfach durch die Gemeinschaft. Dass sie am Ende der Woche gesagt hat, Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir überlassen. Menschen zu Jesus hinzulieben. Lass uns lernen, Menschen zu lieben und zu verstehen, was es heißt, wenn das lebendige Wort durch dich lebendig wird. Amen. Amen.